Gegengerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig.
Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge der Gegengerade. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum 20. Spieltag, das Derby, inklusive eines Kommentars zur derzeitigen Situation von Verein und Fans, sowie einen Ausblick auf das Auswärtsspiel am 14. Februar beim VfL Bochum. Ich beschreibe zunächst die Ausgangssituation vor dem Derby und stelle dann die Aufstellung vor. Aniko berichtet über die wichtigsten Spielereignisse, bevor ich anschließend ein Fazit ziehe und mich an eine Analyse des Spiels mache. Im Anschluss stellt euch Aniko die Bewertung des Spiels aus Sicht der Eintracht-DNA unserer Partner-Website blaugelbedatenwelt.com vor. Statt meinen Gedanken zu dem, was mich nachdenklich und hoffnungsfroh stimmt, kommentiert Aniko die derzeitige Situation der Eintracht und bezieht auch Stellung zu den Ereignissen rund um die Aktion der Ultras beim Abschlusstraining. Anschließend gebe ich euch einen Ausblick auf das nächste Auswärtsspiel beim VfL Bochum, bevor es zum Abschluss ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu gibt. Die Ausgangssituation vor dem Derby. Kackstadt ist mit 29 Punkten auf Platz 7. In den letzten 5 Spielen gab es 3 Siege und 2 Niederlagen. Eintracht ist mit 17 Punkten 17. In den letzten 5 Spielen gab es einen Sieg, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Trainer Meier lässt in diesem Spiel in einem 4-2-3-1-System beginnen und ändert seine 11 nach der Niederlage in Kiel auf 3 Positionen. Für Widra, Bär und den gesperrten Diakité begannen Wiebe, Kammerbauer und Neuzugang G. Somit sah die Aufstellung wie folgt aus: Yasi im Tor, Wiebe, Behrendt, Nicolaou und Schlüter in der Viererkette, davor Ben Baller und Kammerbauer, davor Kaufmann, Kroos und G und in der Spitze Proschwitz.
Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen die Roten. 4. Minute. Kroos spielt einen Freistoß steil auf Kaufmann, der scharf auf den zweiten Pfosten zielt. Proschwitz kommt einen Schritt zu spät. 13. Minute. Proschwitz gibt den Ball im 16er flach in den Rückraum, wo Ben Baller ihn in Rücklage über das Tor schießt. 17. Minute. Kaufmann legt links im Strafraum auf G ab, der den Ball ins lange Eck schlänzt. Die Führung für die Eintracht. 26. Minute. Bei einem Seitfallzieher im Strafraum bekommt Proschwitz nicht genug Druck hinter den Ball. Esser kann den Ball problemlos parieren. 27. Minute. Haraguchi zieht von rechts aufs lange Eck, aber Yasi hat den Ball sicher. 34. Minute. Yasi kann einen Kopfball von Duxch klären. Held flankt den Ball anschließend auf Suleimani, der frei im Fünfer ins leere Tor köpft. Der Ausgleich. 36. Minute. Hult setzt sich im Dribbling durch und flankt auf Duxch, der den Ball per Kopf gegen Yasis Laufrichtung im Tor versenkt. Innerhalb von 2 Minuten dreht Kackstadt das Spiel. Mit dem 1:2 Rückstand aus Sicht der Eintracht geht es auch in die Pause. Das erste nennenswerte Ereignis in der zweiten Hälfte kommt spät. 77. Minute. Nach einer Faustabwehr von Esser setzt sich der eingewechselte Kobi im Strafraum durch und zieht den Ball flach in den 5-Meter-Raum, wo aber kein Eintracht-Spieler mehr drankommt. 78. Minute. Duxch zieht aus 20 Metern ab, Yasi kann den Ball aber parieren. 80. Minute. Erneut Duxch, der aus der Drehung vom 16er abzieht und Yasi zur nächsten Parade zwingt. 84. Minute. Bei einem abgefälschten Schuss der Roten ist Yasi erneut zur Stelle. 85. Minute. Im Strafraum von Hanoi fällt dem eingewechselten Klaas der Ball vor die Füße. Aus relativ kurzer Distanz schießt er einen Gegenspieler an. Das war die große Chance zum Ausgleich. 90. Minute. Nochmal Bär mit einem Abschluss, den Esser über die Latte lenken kann. Nach 5 Minuten Nachspielzeit ist nach einem Verzweiflungsfreistoß aus 35 Metern von Kobi Schluss. Eintracht verliert das Derby mit 1:2.
Fazit: Wenige Minuten Unordnung im Spiel kosten Eintracht gegen Kackstadt Punkte im Derby. Mal wieder eine völlig überflüssige Niederlage, die nachdenklich stimmt. Meine Analyse sieht wie folgt aus. Die ersten 25 Minuten sahen wir eine Eintracht zum Augenreiben. Was war denn da los? Eintracht kontrollierte das Spielgeschehen, war giftig, gedankenschnell, selbstsicher und spielte druckvoll nach vorne. Das so oft und zu Recht gescholtene Offensivspiel der Eintracht funktionierte in diesem Spielabschnitt ganz ausgezeichnet. Die Roten bekamen in dieser Phase kaum ein Bein auf den Boden. Von Chancen mal ganz zu schweigen. Vielleicht machte Kackstadt auch seinem Namen alle Ehre und deren Spieler hatten am Anfang schlicht die Hosen voll. Auf manch einen wirkte das so. Wie auch immer, wann konnten wir zuletzt davon berichten, dass Eintracht Ball und Gegner laufen ließ? Bereits in der 4. Minute die große Chance zur Führung, aber Proschwitz kommt einen Schritt zu spät, nachdem Groß und Kaufmann eine wirklich bemerkenswerte und präzise getimte Freistoßvariante zelebriert hatten. Groß schickt den aus einer Spielertraube startenden Kaufmann in die Tiefe und dieser zieht den Ball scharf vor den Kasten, vielleicht 20 oder 30 Zentimeter zu weit. Die zweite Großchance dann von Ben Baller, der leider noch nicht die Ruhe in solchen Offensivszenen besitzt, um den rechts neben ihn besser postierten Fabio Kaufmann zu bemerken. Sein Abschluss geriet dann doch sehr überhastet. Besser machte es Neuzugang G beim Führungstreffer, der in der ersten Hälfte allgemein ein Aktivposten war und auf seiner linken Seite für ordentlich Wirbel sorgte. Wie er nach einer schönen Kombination auf der linken Seite die Situation antizipiert, die Ruhe bewahrt und nach Zuspiel von Kaufmann seinen gefühlvollen Schlenzer ansetzt, das hat wirklich Spaß gemacht und lässt hoffen, dass er sich tatsächlich als die Verstärkung erweist, die wir in der Offensive so dringend nötig haben. Noch bis zur 26. Minute spielte Eintracht im Prinzip genauso weiter. Und dann kippte das Spiel plötzlich, ohne erkennbaren Grund. Eintracht ließ sich viel zu weit hinten reindrängen und die Roten drehten nach ersten Chancen durch einen Doppelschlag die Partie. Beide Tore waren hierbei vermeidbar. Beim ersten Tor ist es erneut ein Spieler aus dem Rückraum, der ungehindert in den Strafraum eindringen und die entscheidende Flanke ansetzen kann. Und Schlüter, der vorher die Flanke von der anderen Seite nicht mehr hatte verhindern können, die zu der entscheidenden Situation vor dem Tor führte, zögert zu lange, um die Schritte nach vorne zu machen, die gleich drei Spieler von Kackstadt vor dem Tor ins Abseits gestellt hätten. Beim zweiten Treffer lässt sich der sonst defensiv so gute Kaufmann von Hult vernaschen. Die Flanke und der Kopfball von Goalgetter Hucksch sind dann leider gut gemacht. Die Hannos mögen in dieser Phase ein wenig besser im Spiel gewesen sein, aber Eintracht ließ sich einfach viel zu weit hinten reindrängen und gab, leider mal wieder, die Bälle viel zu schnell her. Es ist mir ein Rätsel. Wo war das Selbstbewusstsein hin, auch mal schnellere Ballstaffetten zu spielen? Einen konzentrierten Spielaufbau zu versuchen? Hanoi hat aus meiner Sicht da keinen Schalter umgelegt, sondern plötzlich wirkte Eintracht irgendwie gehemmt, verkrampft und bolzte wieder sinnlos Bälle durch die Gegend. Und es waren schlussendlich wenige Minuten der Unordnung, die ein ganzes Spiel kippen ließen. Sehr, sehr ärgerlich. Eintracht fing sich wieder, immerhin das. Aber in der zweiten Hälfte war lange Zeit irgendwie der Wurm drin. Es war ein zerfahrenes Spiel und auch der in der ersten Hälfte noch starke G tauchte ab. So richtig viel wollte Eintracht im Spielaufbau nicht mehr gelingen. Klar hatte Kackstadt Selbstvertrauen getankt und war defensiv gefestigter, aber die Roten waren auf gar keinen Fall besonders gut, lebten eher von starken Individualisten wie Duxch. Trotzdem musste Yasi weitere Gegentore verhindern und erst in den Schlussminuten kam Eintracht nochmal auf, inklusive dieser Riesenchance von Klaas. Und wenn Kobi, der eigentlich durchaus frischen Wind in die Offensive brachte, mal seinen Egoismus ablegen und nicht zwanghaft aus allen Lagen den Abschluss suchen würde, würde das Eintracht weiterhelfen. Und Trainer Meier darf sich gerne überlegen, ob er seine Wechsel nicht allgemein mal etwas früher vollzieht, Es lief fast die gesamte zweite Hälfte nicht. Weshalb dann Wechsel in der 60. statt wie von Meier in der 70. Minute vielleicht mehr bewegt hätten. Ich bin mir unschlüssig, wie ich dieses Spiel bewerten soll. Die Leistung war ja eigentlich insgesamt nicht schlechter als die des um den Aufstieg mitspielen wollenden Rivalen. Und genau das ist das eigentlich Frustrierende. Es gibt Phasen in den Spielen, in denen Eintracht das Spiel offen gestaltet. Und Phasen, in denen es sogar richtig gut läuft. Aber immer wieder gibt es irgendwas, was ein Spiel wieder kaputt macht. Unerklärliche Schwächephasen. Ein Zurückfallen in alte Verhaltensmuster, wie das Herumgebolze statt konstruktiven Spielaufbau. Individuelle Fehler. Kurze Unkonzentriertheiten. Fehlende Cleverness. Und auch diese manchmal vermeintlichen Kleinigkeiten werden in dieser Liga in Summe halt immer wieder bestraft. Woran das liegen könnte? Aniko wird sich hierzu später in dieser Folge ausführlich Gedanken dazu machen. Doch zunächst schauen wir uns mal an, was uns die Zahlen sagen.
Die Eintracht-DNA. Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com erstellt für uns nach dem Spiel eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir als Fans gerne von unserem Team sehen wollen, weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Dieser setzt sich aus 4 Elementen zusammen. Erstens Teamarbeit, wie zum Beispiel gewonnene Defensivduelle. Zweitens der Kampf, wie zum Beispiel gewonnene Zweikämpfe. Drittens das Raubtier, zum Beispiel Schnelligkeit oder auch Balleroberungen. Viertens ein Schuss Zauber, intelligente Pässe oder auch erfolgreiche Dribblings sollen uns begeistern. Bei der späteren Auswertung werden diese Kriterien unterschiedlich gewichtet. Teamarbeit und Kampf sind wichtiger als das Raubtier und das Raubtier wiederum wichtiger als der Zauber. Wie kam die Eintracht-DNA nun im Derby zum Tragen? Schauen wir uns die Auswertung einmal an. Teamarbeit. Die Eintracht war zwar etwas besser als die Roten in ihrer Laufleistung, dennoch sind knappe 112 gelaufene Kilometer zu wenig, um mit den anderen Clubs in der zweiten Liga in dieser Statistik mitzuhalten. Eintrachts Abwehrleistung war in Teilen des Spieles in Ordnung, doch hatte Hanoi am Ende zu viele Chancen in der Menge und in der Qualität. Beide Teams hatten viele Ballverluste, was das Spiel fahrig machte. Eintrachts Passquote an sich war in diesem Derby kein Problem. Daher die Note 3. Der Kampf. Die meisten Zweikämpfe wurden von der Eintracht gewonnen. Auch Yasis Torwartleistung war in Ordnung und er verhinderte teilweise den dritten Treffer der Roten. Die Mannschaft hatte bis zum Schluss noch die Möglichkeit, Punkte einzufahren. Dumme Karten gab es mal wieder, diesmal für Kroos, der nun im nächsten Spiel gesperrt ist. Daher gibt es hier die Note 2. Das Raubtier. Eintracht hatte ein schnelles Spieltempo und hätte die Ballverluste von Hanoi besser ausnutzen sollen. Leider ging der Ball oft gerade im Angriff verloren. Eintracht hatte auch Torchancen, doch die Torschüsse kamen von zu weit weg, wie schon oft in dieser Saison. In Sprints und Geschwindigkeit konnten wir mithalten, aber mehr auch nicht. Hier gibt es daher die Note 3. Der Zauber. Die intelligenten Pässe waren wieder da, jedoch in einer kleineren Menge. Gs Zauberschuss war einfach herrlich, doch auch der reichte nicht, um Hanoi am Ende zu entzaubern. Die Standards waren wieder ungefährlich. Wir hatten mehr erfolgreiche Dribblings als Hanoi, konnten diese jedoch nicht entscheidend ausnutzen. Hier gibt es auch die Note 3, was in einer Gesamtheit die Note 3 zur Folge hat. Das Fazit lautet: Die Einschätzung der blau-gelben Datenwelt deckt sich mit der der Gegengerade. Der starke Beginn unserer Elf machte Hoffnung auf mehr, aber der Dämpfer kam und ließ sich leider nicht mehr lösen. Am Ende sind es ein paar Minuten, die uns das Spiel gekostet haben, denn der Bruch im Spiel, den Thomas auch in seiner Analyse beschrieb, führte dazu, dass das Spiel kippte. Eine 3 als Gesamtnote ist daher als Verdeutlichung des nur mithalten Könnens anzusehen. Und das Gefühl bleibt: Eigentlich waren wir nicht schlecht, aber am Ende steht, verloren. Und das auch noch ausgerechnet gegen Hanoi. Achtung, es wird emotional. Wenn ich die derzeitige Situation betrachte, kommen unweigerlich die Erinnerungen an den Aufstieg zurück. Wie ich allein daheim vor dem Computer saß, den Livestream verfolgte. Anfang Juli 2020. Die Pandemie war da, sorgte für Geisterspiele, leere Stadien. Aber da war er, der Moment. Ich sehe die Mannschaft im Tempel an der Hamburger Straße stehen. Das eigene Spiel war schon vorbei. Sie blicken hoch auf die Anzeigentafel, auf der das Ergebnis aus München erwartet wird. Dann der Moment. Jubel. Und am Ende kackt die Ente, wie wir alle gelernt haben. Denn die Münchner spielen für uns und wir sind aufgestiegen. Jetzt, Anfang Februar 2021. Monate der Geisterspiele liegen hinter uns. Deutschland im Lockdown, im Griff der Pandemie und ein Ende ist nicht wirklich in Sicht. Unsere Eintracht ist auf Tabellenplatz 17. Nur Würzburg ist noch hinter uns und ein Nicht-Abstiegsplatz 5 Punkte entfernt. Trübe Gedanken. Immer wieder. Und selbst Siege wie zuletzt gegen Heidenheim können nicht aufmuntern, denn da ist etwas. Etwas, das sich immer wieder offenbart. Was sich seit einer ganzen Weile durchzieht und unsere Eintracht schleichend begleitet. Ein Kader, der nicht die Konstanz und die Qualität aufzeigt, die es benötigt, um in der zweiten Liga zu bestehen. Mentalitätsprobleme. Das Kämpfen, aber beim geringsten Widerstand oder Rückschlag das Einknicken. Ein Bruch im Spiel, der immer wieder spürbar ist. Ein Trainer, der rhetorisch das Beste gibt, aber oftmals zu verkopft daherkommt. Immer wieder die Frage, erreicht er die Mannschaft? Sind seine Vorstellungen von Fußball mit der Mannschaft umsetzbar? Erreicht er mit dem, was er möchte und mit dem, was er erwartet, das Team? Die Zweifel sind da, bei mir sogar schon sehr lange. Dazu ein Geschäftsführer Sport, der zwar den Kader auffrischt, dessen Neuankömmlinge aber immer nur sternschnuppenartig mit Leistung glänzen. Das beste Beispiel ist für mich Diakité. Stark und gelobt im ersten Spiel, bekommt er dann eine gelb-rote Karte und fehlt damit als Verstärkung im so wichtigen Derby. Das Derby, auf das alles ankommt. Scheiß auf die anderen Spiele, aber das Derby. Was als Motivationsaktion gedacht war, wird zum Bärendienst. Hunderte Ultras gelangen in das Stadion, stimmen Fangesänge an, befeuern das, was sie von der Mannschaft erwarten. Die üblichen Anti-Hanoi-Gesänge werden gebrüllt, die Mannschaft schaut zu, die Aktion wird gefilmt und ins Netz gestellt. Später wird sie wieder runtergenommen, aber was einmal im Netz war, bleibt auch da. Und was als Aktion erwartbar war, denn es war Derby-Zeit, löst Lawinen aus. Erklärungs- und Aufklärungslawinen, eine Meinungs- und Stimmungslawine. Viele Seiten eines Buches und einer Geschichte, die viele Schichten aufweist. Seite 1. Die Ultras, die in Pandemiezeiten eine Aktion durchführen müssen, weil sie nicht anders können. Das ist vielleicht ihr Naturell. Aber wie kamen sie überhaupt ins Stadion? Seite 2. Ein Kulturredakteur der Braunschweiger Zeitung, der sich durch die Fangesänge bemüßigt fühlte, einen Sportkommentar abzugeben und die Eintracht-Fans ins rechte und ja, faschistoide Licht drückte. Einfach zum Kotzen. Seite 3. Der BTSV. Ein Gesamtverein, der aus mehreren Abteilungen besteht und Fußball dabei ein Teil des Ganzen ist, wobei natürlich der für uns alle am wichtigsten. Aufklärung der Ereignisse ist hier angesagt, denn die Aktion der Ultras fällt auf den Verein zurück. Strafen drohen, denn, nur mal ganz nebenbei, wir sind in einer Pandemie. Regeln und Auflagen sind einzuhalten und es ist dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Wir alle sind nicht glücklich mit dieser Situation. Seite 4. Derjenige, der die Ultras reingelassen hat. Und damit Seite 5. Das Fanprojekt, dessen Träger die AWO ist. Die stellte nach Aufklärung der Sachlage den Mitarbeiter frei. Die Aufregung ist groß. Aber damit komme ich zu vielen anderen Seiten, die dieses Buch der Eintracht und der Tradition ebenso enthält. Unsere Seiten. Jeden einzelnen von uns, der dazu beitragen kann, dass wir wirklich Eintracht sind. Auch in Pandemiezeiten und in Zeiten, die jedem von uns ein Maß an Vernunft und Zuversicht abverlangen. Damit schließt sich die Klammer, denn es ist viel Zuversicht für die nächsten Spieltage nötig. Oder vielleicht auch eine Entscheidung, die aber nicht wir Fans treffen können, sondern nur die Verantwortlichen im Verein. Die Trainerfrage. Es gibt im Spiel nicht viele Stellschrauben, aber es gibt eine Möglichkeit. Wir als Fans können nur durch unsere eigene Zuversicht und unseren klaren Kopf dafür sorgen, dass der Frust nicht ins Unermessliche steigt. Und ich weiß, wie hoch mein Frustpegel nach dem verlorenen Derby war. Wenn wir aber als Fans zuversichtlich bleiben, dann bleiben wir als Eintracht Braunschweig da, wo wir sind. In Liga 2. Noch ist nichts verloren.
Das nächste Spiel ging den VfL Bochum. Bochum ist mit 39 Punkten Tabellenzweiter. Von den letzten 5 Ligaspielen, von denen wir euch 3 vorstellen werden, gewann Bochum 3, spielte einmal unentschieden und verlor eine Begegnung. Bester Torschütze ist Simon Zoller mit 11 Treffern, der mit 19 Punkten auch bester Scorer ist. Das Hinspiel gewann Eintracht durch Tore von Kaufmann und Proschwitz mit 2:1, nachdem Zoller den VfL bereits in der 4. Minute in Führung geschossen hatte. Hierbei spielte Eintracht wegen einer umstrittenen roten Karte für Dornebusch eine halbe Stunde in Unterzahl. Am letzten Spieltag gewann Bochum in Osnabrück mit 2:1. Bochum dominierte dabei von Anfang an die Partie, ging nach mehreren Chancen in der 18. Minute in Führung und legte noch vor der Pause das verdiente 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel verpasste Zoller in der 57. Minute die Vorentscheidung, sodass Osnabrück durch einen direkt verwandelten Freistoß wenige Minuten später das Spiel noch einmal spannend machen konnte. Bochum spielte anschließend nicht mehr so souverän, verteidigte aber konzentriert und brachte das 2:1 über die Zeit. Davor verlor der VfL sein Pokalspiel in Leipzig mit 0:4 und zog auch im vorherigen Ligaspiel zu Hause gegen den KSC mit 1:2 den Kürzeren. Die ersten Minuten gehörten zwar dem VfL, aber die Standardspezialisten aus Karlsruhe gingen bereits zum 14. Mal in dieser Saison nach einem ruhenden Ball in der 14. Minute in Führung und hatten in der 23. Minute bei einem Pfostentreffer Pech. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, wobei den Bochumern aber zu häufig der letzte Pass misslang und es deshalb mit dem 0:1 in die Kabine ging. In der 55. Minute dann der Ausgleich des VfL. Anschließend passierte nicht mehr viel, aber effiziente Karlsruher hatten noch einen Pfeil im Köcher und erzielten in der 82. Minute mit ihrer ersten Chance in der zweiten Hälfte die 2:1 Führung, konnten sich dann in der Nachspielzeit aber bei ihrem Torhüter bedanken, dass sie diesen Vorsprung auch über die Zeit retten konnten. Im Spiel zuvor gewann der VfL bei St. Pauli mit 3:2, was den 6. Sieg in 7 Ligaspielen bei einem Unentschieden bedeutete. Trotz der Mahnungen von Coach Thomas Reis, dass man von Anfang an hellwach sein müsse, ging St. Pauli durch Burgstaller bereits nach 4 Minuten in Führung. Bochum blieb jedoch ruhig und kam in der 28. Minute durch Zoller nach einem genialen Pass von Schul zum Ausgleich. Bochum blieb am Drücker, musste aber dennoch wenige Minuten später den nächsten Rückschlag verkraften, als Pauli mit einem sehenswerten Treffer aus 25 Metern erneut die Führung erzielte. Doch auch diesmal zeigte der VfL eine Reaktion und konnte noch vor der Pause erneut ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel hielten zwar beide Teams das Tempo hoch, große Chancen erarbeiteten sie sich aber nicht. Bochum machte das Spiel, Pauli lauerte auf Konter. In der 63. Minute drehte Bochum dann durch Schul das Spiel und machte auch in der Folge weiter Druck nach vorne, sodass Pauli nicht mehr zu gefährlichen Aktionen kam und Bochum unterm Strich einen verdienten Sieg einfuhr. Der Tribünentrainer spricht. Bochum ist ein offensiv starkes Team, das gerne im 4-2-3-1 agiert und das mit Schul und Zoller ein kongeniales Duo in ihren Reihen hat. Bezeichnend, dass sie zusammen bereits 21 Treffer markiert haben, wobei Zoller ein Tor mehr erzielt hat, und auf insgesamt 15 Assists kommen. Auch hier hat Zoller einmal mehr aufgelegt als Schul. Aufpassen muss Eintracht auf alle Standards und sollte sich vor allem hüten, in Strafraumnähe einen Freistoß zu verursachen. Sowohl Ecken als auch Freistöße von Schul sind stets brandgefährlich. Auch vertikale Pässe beherrscht Schul nahezu in Perfektion und Zoller ist jemand, der solche Bälle sofort weiterverarbeiten kann. In der Defensive benötigt Eintracht also eine konzentrierte und engagierte Leistung und kann von Glück reden, dass Diakité wieder ins Team zurückkehren kann. Defensiv hat Bochum in der Liga am zweitwenigsten Treffer kassiert und mit Manuel Riemann einen sehr starken Rückhalt im Kasten. Wir dürfen Bochum nicht ins Spiel kommen lassen, denn kommen sie einmal ins Rollen, sind sie nur schwer zu stoppen. Hier heißt es, gallig und kompromisslos aufzutreten und vor allem die Pässe von Schul in die Tiefe zu unterbinden. Nach vorne heißt es, an die ersten 25 Minuten gegen Hanoi anzuknüpfen, mutig und vor allem strukturiert nach vorne zu spielen und den VfL zu beschäftigen. Unschlagbar ist der VfL nicht. Aber um hier etwas mitzunehmen, wird Eintracht einen richtig guten Auftritt hinlegen müssen. Und zwar über 90 Minuten. Dass wir gegen Spitzenteams durchaus grundsätzlich eine Chance haben, haben wir gezeigt. Aber nur dann, wenn wir nicht nur phasenweise, sondern über die gesamte Spielzeit im wahrsten Sinne des Wortes am Ball bleiben. Von der Aufstellung her muss Groß wegen seiner fünften gelben Karte ersetzt werden. Die Aufstellung hängt auch davon ab, ob die Knieblessur von Widra abgeklungen ist. Ich würde das zu erwartende System des VfL spiegeln. Eine Möglichkeit sähe mit einem 4-2-3-1 dann wie folgt aus. Yasi im Tor, davor Behrendt, Diakité, Nicolaou und Schlüter in der Viererkette, davor Kammerbauer und Widra, davor Kaufmann, Kobylanski und G und in der Spitze Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute.
Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Bis dahin. Tschüss, macht's gut.